Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lass mal.
Politik und
Gesellschaft
von und für Jugendliche.
Ey Julian, sag mal, was machst du eigentlich am 9. Juni?
Am 9. Juni, da ist doch Europawahl, oder? Da gehe ich wählen.
Sehr gut, und damit hast du auch direkt das Thema der heutigen Folge eingeleitet. Wählen ab 16.
Anouk ist heute im Außeneinsatz. Sie ist auf Stimmenfang in der Saarbrücker Innenstadt und hat die Menschen mal gefragt, was sie vom Wahlalter ab 16 halten.
Was denken Sie über das Thema, im Saarland schon ab 16 wählen zu dürfen?
Finde ich sehr sinnvoll, denn ich denke, dass die Jugend, die ab 16 schon hier also durch die Straßen geht, dass die durchaus das Recht haben sollte, mit 16 schon mitbestimmen zu können, wer denn ihre Interessen vertritt.
Was denkst du darüber?
Meiner Meinung nach schon, weil junge Leute sich auch einbringen sollten in das, was in der Welt passiert.
Ich denke, das sollte baldmöglichst erzielt werden.
Mit Menschen ab 16, also durchaus so weit mündig sind, also auch mitwählen müssten.
Wählen ab 16 im Saarland. Was denkst du darüber?
Das finde ich eine gute Sache, sollte gemacht werden.
Ja, das finde ich gut.
Finde ich das gut, weil ich finde, gerade Jugendliche hatten eine sehr wichtige Meinung. Aber das Problem ist halt, dass halt viele auch jetzt in meinem Alter, ich bin 16, dass die einfach zu wenig politische Erfahrung haben. Und halt, weiß nicht, man muss sich halt erst eine richtige Meinung bilden und dann. Aber generell würde ich sagen, ja.
Okay, ja, okay, ja.
Was sind Ihre Gründe dafür?
Ja, warum nicht?
Ich habe jetzt schon einige Leute befragt und tendenziell sind ältere sowohl als jüngere Menschen eher für Wählen ab 16. Und jetzt bin ich gespannt, was unsere Gäste dazu sagen.
Danke, Anouk.
Wählen ab 16. Braucht man das? Sollte man das überhaupt? Wem bringt es was? Was nützt es? Um diese Frage zu beantworten, haben wir heute zwei spannende Gäste bei uns im Studio. Einmal Professor Dr. Jörg Tremmel, Professor an der Universität Tübingen, und Fabian Latzotter, Landesvorstand der Jungen Union Saar. Und vielleicht möchten Sie sich als erstes vorstellen, Herr Professor Dr. Jörg Tremmel. Ich duze Sie jetzt einfach für den Podcast, der Einfachheit halber. Jörg, möchtest du dich vielleicht uns mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin an der Universität Tübingen außerplanmäßiger Professor, hatte dort auch 6 Jahre eine Juniorprofessur für generationengerechte Politik, also ein ganz innovatives Thema. Und beschäftige mich eben mit Fragen der Generationengerechtigkeit. Und da gehört auch das Wahlalter dazu. Ich habe übrigens auch mal eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mitbetreut. Da ging es auch um den Wahlausschluss der unter 18-Jährigen. Ansonsten bin ich von Hause aus oder vom Studium her bin ich Betriebswirt und Philosoph und auch Soziologe. Habe auch 2-mal promoviert und bin außerdem Geschäftsführer einer kleinen Stiftung, eine Thinktanks für Generationengerechtigkeit.
Vielen Dank, wir freuen uns sehr auf die Diskussion. Wir haben einen weiteren sehr spannenden Gast hier, und zwar Fabian Latzotter. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Er ist der Landesvorsitzende der Jungen Union. Was denkst du zum Thema Wahlen ab 16?
Ja, ein ganz, ganz wichtiges und vor allem aktuelles Thema, denn es ist ja aktuell so, dass wir zum allerersten Mal jetzt die Möglichkeit haben, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die jetzt 16 sind, bei der Europawahl auch wählen dürfen. Und es ist ein Novum. Und ich bin auch mal gespannt, wie sich dieses Novum auf die Wahlen auswirkt. Und grundsätzlich kann ich sagen, ich bin festgelegt, was dieses Thema betrifft, ab 16 global betrachtet. Mit den damit verbundenen Rechten und Pflichten muss aus meiner Sicht die Volljährigkeit auf 16 herabgesetzt werden, damit man Wahlalter ab 16 etablieren könnte, weil für mich macht es einfach keinen Sinn, einen Handyvertrag nicht abschließen zu dürfen, aber dafür einen Deutschen Bundestag wählen zu können. Und deswegen gehört das für mich in einen Topf, und das ist mein Eingangsstatement dazu.
Danke, Fabian, für dieses erste Statement. Generell scheinen ja doch mehr Menschen für das Wählen ab 16 zu sein. Fabian, wieso bist du persönlich trotzdem dagegen?
Für mich persönlich ist es so, dass ich dafür stehe, dass man nur das Wahlalter herabsetzen kann, wenn man gleichzeitig auch die Volljährigkeit herabsetzt. Und wir in der Jungen Union haben uns aber auch intensiv mit dem Thema befasst und dazu mehrere Veranstaltungen gemacht, Expertengespräche geführt und vor allem aber auch unsere Mitglieder befragt. Und da kann man jetzt nochmal ein bisschen differenzieren von der Altersstruktur, weil man kann bei uns schon ab 14 Mitglied werden in der Jungen Union und kann das bis 35 sein. Dann scheidet man aus Altersgründen aus. Und wir haben eine Umfrage unter allen Mitgliedern durchgeführt und das Ergebnis war, dass die Gruppe von 14 bis 18 tatsächlich, also die es genau betrifft, die noch nicht wählen dürfen zu dem Zeitpunkt, mit rund 68% dafür gestimmt haben, dass das Wahlalter bei 18 bleiben soll. Und global betrachtet von der ganzen Jungen Union war das Ergebnis so, dass es über 80% waren, dass das Wahlalter bei 18 bleiben soll. Aber wie man sieht, es gibt auch eine kleine Gruppe, vor allem unter den Jüngeren, die es betrifft, die für ein Wahlalter ab 16 plädiert haben.
Ich wollte es gerade sagen, weil es ist ja eigentlich paradox, dass eine Jugendorganisation einer Partei, wo ja eben sich junge Menschen engagieren, sich gerade dagegen ausspricht, auch früher wählen zu können.
Aber vielleicht wissen die Menschen auch, dass es noch ganz, ganz viele andere Menschen gibt, die möglicherweise nicht so politisch unterwegs sind und somit vielleicht nicht die Konsequenz ihrer Wahl zum Alter 16 darstellen können. Und deswegen sagen sie, okay, auch wenn es mich persönlich betrifft, warte ich lieber ab, bis ich 18 bin, wie alle anderen auch, und dann vielleicht die Entwicklung von allem Möglichen etwas weiter ist, um dann auch das Ende des Handelns etwas besser bedenken zu können.
Ja, wir können da auch kurz zitieren aus ihrem jungen Wahlprogramm 2021. Da heißt es ja, wir stehen dafür ein, dass das Wahlalter auch weiterhin an die Volljährigkeit geknüpft ist, da die jungen Erwachsenen mit dem Eintritt in die Volljährigkeit alle Rechte und Pflichten erlangen. Jörg oder Herr Tremmel, Sie vertreten da ja, ich würde mal sagen, eine gänzlich andere Position. Können Sie uns die vielleicht einmal genauer erläutern?
Ja, sehr gerne. Also das Wahlrecht ist das wichtigste Staatsbürgerrecht in der Demokratie. Die Wahl ist in der Demokratie das Ritual und das Fest, was eine Demokratie zu einer Demokratie macht. Und wir haben eine ganze Reihe von anderen, eigentlich weniger wichtigen Bürgerrechten, die jetzt nicht an Alter geknüpft sind. Nehmen wir etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Demonstrationsrecht. Es käme ja niemand auf die Idee eigentlich, eine Umfrage zu machen, ob jetzt 16- oder 17-Jährigen das Recht auf freie Meinungsäußerung, zum Beispiel einen Podcast zu machen, weggenommen werden würde. Und wenn dann 80% oder 90% der Ansicht sind, wir brauchen die gar nicht, dann würde man trotzdem sagen, nee, das geht nicht. Das sind Grundrechte, die sind immer an den Einzelfall geknüpft. Wir können eben nicht bei Grundrechten von der Mehrheit oder von der Mehrheitsmeinung oder einer Umfrage abhängig machen, ob Einzelne, die das Recht haben wollen, es auch genießen können. Es ist durchaus richtig, dass die meisten 16-Jährigen keine Podcasts machen, so wie Sie beide. Trotzdem wäre es aber absurd, in der Demokratie ihnen nur wegen diesem Mehrheitsvotum das Recht darauf zu untersagen. Und das wäre auch meine Antwort an Fabian bezüglich dieser Umfrage.
Ganz kurz, was würdest du darauf erwidern?
Ja, also ich finde das eine interessante Herleitung, Jörg, dass du mit Demokratie argumentierst und sie damit im letzten Satz widersprichst, weil du ja das Mehrheitsargument anführst und die Mehrheit entscheidet, das ist ja gelebte Demokratie. Und wenn die Mehrheit in Deutschland der Meinung ist, dass das Wahlalter auf 18 gesetzt werden soll oder bei 18 bleiben soll, dann ist das gelebte Demokratie.
Naja, also wir haben ja zunächst mal das Grundgesetz. Und im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und die unter 18-Jährigen gehören ja auch zum Volk. Also bei Grundrechten, da haben wir einfach auch Minderheitenschutz. Da kann man jetzt nicht sagen, wir könnten ja auch nicht jetzt mit Mehrheit sagen, keine Ahnung, wir nehmen allen Frauen das Wahlrecht weg und würden sagen, das ist ja dann Demokratie, weil die Mehrheit hat es ja so entschieden.
Ja, aber wo ziehst du da die Grenze? Das ist ja mal interessant. Weil es wären ja also dann okay. Theoretisch auch Kleinkinder und
ich nehme jetzt mal kleine Ja jetzt schon mal als teilweise Zustimmung.
Ich kann deine Argumentation verstehen.
um da mal kritisch zu hinterfragen, Jörg, wenn du sagst, dass man auch die Jüngsten bei allem mit einbeziehen muss, damit man sie nicht in ihrer politischen Meinungsbildung oder in ihrem politischen Mitspracherecht einschränkt, heißt es dann nicht auch, dass generell das ganze erwachsen werden oder die Volljährigkeit ab 18 schon eine Einschränkung ist in dem, was sie dürfen und in dem, was sie machen, weil sie dann ja auch eingeschränkt werden?
Nee, absolut. Also ich denke, wir müssen ja einfach unterscheiden zwischen Altersgrenzen bei Grundrechten und Altersgrenzen bei anderen Fragen. Ich bin jetzt nicht gegen Altersgrenzen generell. Also zum Beispiel bin ich auch nicht dafür, dass die Altersgrenze von Horrorfilmen wegfällt. Oder eben durchaus auch nicht von Handyverträgen, weil es hier um Rechtsakte geht, wo man sich auch selbst schädigen kann in einer Art und Weise, die vielleicht problematisch ist. Aber bei Grundrechten, da denke ich, eine Altersgrenze muss sehr, sehr gut begründet sein. Sie ist im Einzelfall eben willkürlich und also sie ist willkürlich und im Einzelfall dann eben ungerecht. Und beim Wahlalter würde ich eine Lösung bevorzugen, die ausschließt, dass Kleinkinder und Babys wählen können, aber die trotzdem keine feste Altersgrenze setzt. Also wir sind uns, glaube ich, auch einig, das gebe ich jetzt dem Fabian zu, Kleinkinder würden einen Wahlzettel eher aufessen als ausfüllen. Und insofern brauchen wir eigentlich nicht deren Wahlrecht fordern, genauso wenig wie wir deren Recht fordern müssen, einen Podcast zu machen. Gleichzeitig denke ich aber auch, wenn wir jetzt hier die Situation nochmal näher beleuchten, wenn wir jetzt für das Recht, einen Podcast zu machen, das ist ja Teil des Rechts auf freie Meinungsäußerung, die Altersgrenze, sagen wir mal, bei 16 setzen würden, wäre es ja trotzdem willkürlich. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie alt jetzt Anouk ist, aber vielleicht ist sie 15 und dann wäre es irgendwie komisch, sie auszuschließen und Max und Julian dabei zu haben. Deswegen bin ich für ein pragmatisches Modell, was es übrigens in ähnlicher Form inzwischen in Belgien gibt. Ich bin für ein Wahlrecht durch Eintragung. Also mit anderen Worten, wir machen eine feste Altersgrenze, das kann 18 sein, ich wäre eher für 16, aber diese Altersgrenze gilt sozusagen automatisch für alle. Das heißt, ab dann bekommt man die Wahlbenachrichtigung vom Gemeindeamt automatisch zugeschickt, 6 Wochen vor der Wahl, so wie es jetzt auch ist. Aber alle, die jünger sind, die können sich eintragen lassen in ein Wählerverzeichnis und dann können sie unabhängig von ihrem Alter auch unter 18 wählen. Und da gilt dann auch nicht die Altersgrenze 16, sondern wenn zum Beispiel ein 15-Jähriger oder eine 14-Jährige, die schon vielleicht mehrere Demos mitgemacht hat und sich sehr engagiert, wenn sie dann sagt, sie möchte wählen, dann darf sie das. Sie muss allerdings ohne die Eltern selbstständig diesen Akt einmal durchführen, dass sie also zum Gemeindeamt hingeht und sagt, okay, ich trage mich in dieses Wählerverzeichnis ein. Und das schließt sozusagen de facto alle Kleinkinder und Babys aus, setzt aber trotzdem keine feste Altersgrenze und ist insofern einzelfallgerecht.
Also ich finde, das ist ein interessanter Ansatz. Ich muss aber nochmal einen Punkt ansprechen, und zwar hattest du ja eingangs gesagt, Beispiel Handyvertrag, dass beispielsweise die Gefahr besteht, dass, so deute ich das jetzt mal, dass die Jugendlichen sich in dem Alter dann finanziell überschulden durch möglicherweise diese Handlung des Abschließens des Vertrages und der damit verbundenen Konsequenz, das auch zahlen zu müssen. Ich projiziere das jetzt mal etwas plakativ auf heutige Umstände. Ich nehme sehr deutlich wahr, dass beispielsweise extremistische Parteien, ich mache das jetzt mal am Beispiel der AfD, ganz massiv in Social Media aktiv sind, gerade auf TikTok einen unglaublich breiten Auftritt haben, was das Thema dort betrifft, und diese Videos tatsächlich auf offene Ohren stoßen bei den Jugendlichen und diese Inhalte auch massiv geteilt werden. Jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Diese Jugendlichen, nehmen wir mal das Modell, was Sie vorgeschlagen haben, möglicherweise sind die politisch interessiert, aufgrund dieser Videos stimmen dem zu, tragen sich in ein solches Wählerverzeichnis ein und dann haben wir das Problem, dass Jugendliche, die sich ja in jungen Jahren, ich setze das jetzt einfach mal so voraus, schon doch etwas leichter in Anführungsstrichen manipulieren lassen, als würde ich mal jetzt, wenn ich das auf mich projiziere, ich als heute Ende 20-Jähriger oder auch damals als dann Erwachsener mit 18, da habe ich doch schon mal etwas mehr über mein Handeln nachgedacht, als das, als ich das als ich sag's mal, 15- oder 16-jähriger Rotzlöffel getan habe. Und tatsächlich sehe ich da auch die Gefahr, nicht, dass das ein individueller Schaden für die Person zur Folge hat, sondern eher ein globaler Schaden, wenn solche extremistischen Parteien, egal ob links oder rechts, tatsächlich über diese Möglichkeit verfügen, dann dort Stimmen zu generieren. Und ich will es mir gar nicht ausmalen, wenn eine solche Partei in Regierungsverantwortung käme. Das müssen wenige Prozent sein. Wir müssen uns nur mal den Osten Deutschlands anschauen. Da fehlt nicht mehr allzu viel, dass solche Parteien mit demokratischen Mitteln an die Regierung kommen. Und das ist für mich eine echte Gefahr.
Das heißt, du denkst, dass junge Menschen beeinflussbarer sind als zum Beispiel ältere Menschen?
Ich denke, dass ältere Menschen möglicherweise etwas mehr das Ende betrachten und besonders junge Menschen vielleicht eher den, ja, sich möglicherweise eher beeindrucken lassen von gerade von extremistischeren Parteien. Das denke ich, ja.
Wäre dann nicht auch eher der andere Ansatz, dass man sich eben gerade dann stärker beschäftigt mit der Politik und dass das eher eben auf dieser Schiene der politischen Bildung geschehen könnte?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin ein ganz großer Freund von politischer Bildung und ich finde es auch gut, dass es hier in Deutschland die Möglichkeit gibt, sich politisch fortzubilden und dass das auch in der Regel von vielen Institutionen, ob das jetzt vom Arbeitgeber oder anderen Dingen ist, dass das auch unterstützt wird mit gesetzlichen Vorgaben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei einer Bildungsfahrt mitgefahren seid. Da gibt es ja Sonderurlaube hier in Deutschland und das ist eine wirklich gute Sache. Denn nur wenn man weiß, was Sache ist, kann man auch handeln. Und erst wenn man alle Karten oder alle Facetten kennt, vor allem auch die Geschichte Deutschlands und was da alles passiert ist, weiß man, dass manche Dinge sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen sind.
Aber liegt dann das grundsätzliche Problem nicht, und da würde ich auch gerne Jörg noch wieder in die Runde dazu nehmen, liegt das grundsätzliche Problem nicht eben da, dass diese politische Bildung fehlt und nicht, dass eben dieses Wahlrecht zur Verfügung steht?
Ja, also genau das wäre auch mein Punkt gewesen. Die Frage ist doch, wie erreichen wir denn junge Menschen eher mit politischer Bildung? Über das Angebot von Bildungsurlaub, was junge Arbeitnehmer bekommen, was aber sehr, sehr selektiv nur wahrgenommen wird von wenigen Prozent, oder über die Schule, wo dann alle quasi in den Genuss dieser politischen Bildung kommen und das am besten zu einem Zeitpunkt, wenn sie auch tatsächlich wählen können. Weil im Moment ist es doch so, mit dem Wahlalter 18 haben wir ja de facto bei einer vierjährigen Legislaturperiode das Wahlalter 20, wo dann tatsächlich zum ersten Mal das Kreuzchen gemacht werden darf, weil die Wahlen eben alle 4 Jahre stattfinden. Und wenn man jetzt Pech hat, dann hat man seinen 18. Geburtstag gerade einen Tag nach der Bundestagswahl und muss dann noch 4 Jahre warten. Also im Durchschnitt sind es 2 Jahre. Und wir haben also bei den 20-Jährigen bisher auf Bundestagsebene das Erstwähleralter. So, und da sind die Leute aus der Schule raus. Da sind sie also nicht mehr erreichbar. Da müssen sie auch nicht mehr politische Bildung zwangsläufig empfangen. Und das ist doch ein Vorteil auch gerade der Absenkung. Wir haben das übrigens in Österreich gesehen, als man dort das Wahlalter auf 16 gesenkt hat, schon vor vielen Jahren. Da hat auch in der ersten Wahl ein relativ hoher Prozentsatz rechts außen, also FPÖ, gewählt. Aber dann wurden auch die politischen Bildungsangebote hochgefahren. Also das Curriculum in den Schulen wurde verändert, es wurden mehr Pflichtstunden in dem Bereich eingeführt etc. Und inzwischen sind die Wahlergebnisse bei den 16- bis 18-Jährigen für die FPÖ eher unterdurchschnittlich. Ich glaube also, die Reihenfolge wäre die, in dem Moment, wo man das Wahlalter absenkt, da würden dann auch sofort Bildungspolitiker wach werden und tatsächlich auch die politische Bildung massiv an den Schulen erhöhen. Im Übrigen, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, zu dieser Frage der Beeinflussung. Also, wir müssen natürlich sehen, dass wir bei Wahlen immer versuchen, uns gegenseitig zu beeinflussen. Das bräuchten wir ja gar keine Wahlkampagnen. Also ich mag den Begriff Wahlkampf nicht so gerne. Aber natürlich ist jeder Wahlkampf, jetzt sage ich es doch, ein Versuch, andere zu beeinflussen. Sonst gäbe es gar keine TV-Werbespots, sonst gäbe es keine Radiowerbung, sonst gäbe es keine Plakate etc. Sonst gäbe es auch keine Erstwählerbriefe. Und Beeinflussung muss man jetzt, glaube ich, differenzieren zwischen Zwang und legitimer Beeinflussung. Und ich glaube, wenn es eben legitime Beeinflussung ist, und es können ja alle Parteien Social Media nutzen, TikTok nutzen, wobei TikTok vielleicht auch sowieso problematisch ist und verboten werden könnte, aber generell ist es ja kein Naturgesetz, dass nur die AfD irgendwie sozialen Medien nutzen kann, sondern das können alle und das ist ein legitimer Weg, junge Menschen zu erreichen. Ein illegitimer Weg wäre es, wenn jetzt sozusagen die Eltern mit in die Wahlkabine gehen würden oder gar stellvertretend für ihre Kinder das Kreuzchen machen könnten. Aber davon reden wir ja nicht. Insofern glaube ich, ja, wir müssen damit leben, dass Wahlkämpfe dazu dienen, Menschen zu beeinflussen. Allerletzter Punkt, damit, weil das vorhin auch genannt wurde, die Volljährigkeit hat nicht so viel mit dem Wahlalter zu tun. Wir haben in den 230 Staaten und Wahlgebieten auf der Welt, wo gewählt wird, immerhin 48 Länder und Gebiete, in denen Wahlalter und Volljährigkeit auseinanderfallen. Das war übrigens auch in Deutschland so, zwischen 1970 und 1974 etwa, aber auch schon zwischen 1919 und 1945 oder in Hessen sogar bis 1970. Also es gibt keine Notwendigkeit, das Wahlalter automatisch an die Volljährigkeit zu koppeln.
Da ja sowieso die Bevölkerung in Deutschland vor allem überproportionell alt ist und die jungen Menschen eher einen geringeren Anteil davon einnehmen, wurde dieses Herabsenken, hätte das wirklich weitreichende Konsequenzen für die Wahlergebnisse? Würde es die Wahlergebnisse auf den Kopf stellen?
Also wir haben auch die Möglichkeit, empirische Aussagen dazu machen. Wir haben ja jetzt inzwischen schon eine ganze Reihe von Bundesländern die Absenkung auf 16 vollzogen. Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern. Also da kann man natürlich schauen, wie stimmen die Leute ab. Ich bin aber generell dagegen, sozusagen das Wahlrecht abhängig zu machen von den Wahlergebnissen. Also zu sagen, keine Ahnung, wenn die jetzt eher links wählen, dann geben wir ihnen das Wahlrecht. Wenn die eher rechts wählen, dann nicht oder umgekehrt. Sondern es muss übergeordnete Argumente geben. Also zum Beispiel eben demokratietheoretische Argumente. Und hier ist es eben so, dass auch, dass wir in Deutschland einfach nicht das Wahlalter an irgendwelche Fähigkeiten knüpfen. Bei uns hat jeder Mensch eine Stimme. Es ist jetzt egal, ob der Professor ist oder Hilfsarbeiter, ob Mann oder Frau, ob 80 Jahre oder eben auch 16 Jahre. So sollte es zumindest überall sein. Und ich glaube auch, das ist ein Gewöhnungseffekt, weil dieser Flickenteppich, der wird inzwischen von allen kritisch gesehen. Das heißt, wir hatten diesen großen Schub Anfang der 70er Jahre. Also wir hatten davor ja auch schon ganz früher hatten wir in Preußen und so Wahlalter 25. Dann hatten wir sehr lange Wahlalter 21 und dann zu Beginn der 1970er Jahre wurde es auf 18 gesenkt. Und zwar auch nach und nach, aber so nach 5 Jahren war das dann flächendeckend so. Und wir haben, das kann man nicht bestreiten, im Moment einen empirischen Prozess der Absenkung von 18 auf 16. 16 scheint so die neue Grenze zu sein, wo sich das einpendelt. Und es gibt immer mehr Studien, die dann einfach auch gucken, wie wählen die Jüngeren denn. Wir haben auch bei der Europawahl jetzt zum ersten Mal 5 Länder, Deutschland, Belgien, Österreich, Griechenland und Malta, mit dem Wahlalter 16. Insofern ist es auch ganz, ganz okay, dass da vielleicht Ängste nach und nach beseitigt werden, wenn man merkt, also die jungen Menschen wählen gar nicht so verrückt. Bei der letzten Bundestagswahl haben die meisten FDP und Grüne gewählt, also nicht durchgehend jetzt ein Lager. Das mag seine Gründe haben, das wird bei der nächsten Bundestagswahl auch wieder anders sein können, das wird auch in anderen europäischen Ländern anders sein können. Ich denke, man sollte nicht jetzt erst überlegen, was wählen die denn wahrscheinlich, das kann man sowieso nicht genau wissen, und dann das Argument für die Absenkung des Wahlalters machen, sondern man muss aus übergeordneten Gründen, zum Beispiel demokratietheoretisch oder verfassungsrechtlich oder entwicklungspsychologisch argumentieren.
Ja, also ich stimme da den Worten vom Jörg gerne zu, weil ich denke, man kann das einfach nicht vorhersagen, was jetzt wie gewählt wird. Das wird sich zeigen. Und ich denke, das ist auch ein sehr wechselhaftes Bild. Das ist, glaube ich, wie bei jeder Wahl. Es sei denn, man schaut nach Bayern, da weiß man, da wird die CSU gewählt und vielleicht noch die Freien Wähler. Dass da die SPD gewinnt, ist unwahrscheinlich. Aber das ist eine Ausnahme. Ich denke, das ist jetzt bei dieser Art von Wahl einfach ganz schwer vorherzusagen, wenn es überhaupt möglich ist. So.
Gehen wir vielleicht mal in die Wurzel der Sache. Vielleicht, Jörg, kannst du da was dazu sagen? Warum gibt es überhaupt diesen Flickenteppich? Also Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, da dürfen ab 16 bei Kommunalwahlen wählen. In Baden-Württemberg, Brandenburg, Schleswig-Holstein bei Landtags- und Kommunalwahlen. Und zum Beispiel Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen darf man generell nur ab 18. Woher kommt denn das erstmal diese Tendenz, dass es diese Tendenz gibt, dass man ab immer einem jüngeren Alter wählen darf, also von 18 auf 16? Und wieso auch überall unterschiedlich in Deutschland?
Also die Geschichte der Demokratie ist eine Geschichte der Ausweitung der Wählergruppen. Wir hatten ursprünglich in der Demokratie das Wahlrecht nur für besitzende, wohlhabende Männer ab einem bestimmten Alter. Dann wurde also diese Einkommensgrenze gekappt. Dann wurde irgendwann die Geschlechtsgrenze geschreddert und auch Frauen durften wählen. Und bei der Altersgrenze ist es eben auch so, dass wir ja eigentlich immer mehr den guten Argumenten folgen. Aber es hängt natürlich auch mal von Mehrheiten ab. Wenn jetzt zum Beispiel im Saarland tatsächlich eine politische Mehrheit zustande käme, die es auf 16 senken würde, dann glaub ich nicht, dass bei einer wieder ändernden Mehrheit es dann wieder hochgesetzt würde. Also das sind natürlich dann auch ein bisschen zufällige Trends, wer da gerade mal an der Regierung ist. Aber ich glaube, der Megatrend ist ziemlich klar und der ist auch jetzt nicht nur kurzfristig, der ist eigentlich seit vielen Jahrhunderten so, dass man einfach in der Demokratie dem Prinzip ein Mensch, eine Stimme immer mehr Geltung verschaffen will. Und unter 18-Jährige zahlen natürlich Steuern, wenn sie arbeiten. Sie können auch schon zum Militär gehen, sie können schon einen Führerschein machen, sie können ihre Religion frei wählen etc. Sie können einer politischen Partei oder Jugendorganisation beitreten. Da ist es doch ziemlich absurd, wenn man sagt, sie können nicht das aktive Wahlrecht ausüben.
Es ist auch sehr interessant, diesen Prozess der Absenkung zu beobachten, auch europaweit gerade. Was ganz interessant ist, Max und ich sind ja auf dem deutsch-französischen Gymnasium und da ist es zum Beispiel bei mir so in der Klasse, die in Frankreich wohnen, die französische Nationalität haben, dürfen nicht wählen, obwohl sie genauso alt sind wie ich. Und ich darf wählen, ich bin 17 Jahre alt bei dieser Europawahl. Und ja, da sieht man eben nochmal diesen ja gerade genannten Flickenteppich. Fabian, durch dieses unterschiedliche Wahlalter, zum Beispiel jetzt hier am konkreten Beispiel in Deutschland und in Frankreich, entsteht doch auch eine gewisse Ungleichheit.
Ja, definitiv. Also ich finde das richtig blöd, ganz ehrlich. Du hast es ja gerade am perfekten Beispiel beschrieben, was ja einfach nur eine Meldesache mehr oder weniger ist, entscheidet darüber, ob man das höchste europäische Gremium mitwählen darf oder nicht. Und das ist ungerecht. Und ich finde, es ist auch fahrlässig, dass man das tut oder zulässt. Da müsste eine ganz klare globale europäische Lösung her, wie hoch das Wahlalter ist und ab wann man wählen darf, dass das jetzt in dem beschriebenen Fall so ist, finde ich einfach echt blöd.
Also sollte das Wahlalter auf Europaebene festgelegt werden?
Es sollte vereinheitlicht werden, ja.
Aber deiner Meinung nach ab 18?
Es kann auch ab 16 sein, vorausgesetzt die Volljährigkeit ist dann europaweit mit 16 gegeben. Dann wäre das okay und das würde ich auch unterstützen. Aber ich sage nicht, Rosinen picken, wählen ja, Handyvertrag nein oder was auch immer. Ne? Da muss es eine einheitliche Lösung geben. Wenn man dem Jugendlichen diese Verantwortung zutraut, dann muss man das auch auf anderer Ebene tun. Weil das ist eine Riesenverantwortung, die man hat. Und mit diesen Verantwortungen kommen auch Pflichten einher. Und aus meiner Sicht kann man sich da einfach nicht die Rosinen rauspicken und sagen, ja, wählen, das tue ich mal. Es tut ja keinem weh, mehr oder weniger. Aber dann, wenn es an ein konkretes Handeln und Tun geht, da soll ich aber mal bitte schön nochmal ganz gemütlich erst mit 18 die Volljährigkeit haben.
Okay, also implizit geht es um Fähigkeiten. Jetzt würde ich aber sagen, wir haben gerade keine Verbindung mit Fähigkeiten beim Wahlrecht, weil wenn wir die hätten, dann dürften auch sehr viele ältere Menschen nicht mehr wählen. Wir wissen ja nun, wie hoch die Alzheimer-Raten sind. Wir wissen, dass viele Ältere gar nicht mehr in der Lage sind, den Wahlzettel richtig auszufüllen. Trotzdem haben sie ja das Wahlrecht. Also offensichtlich haben wir ja in Deutschland keine Verbindung mit den Fähigkeiten.
Naja, das ist nicht ganz richtig. Unter bestimmten Umständen bekommt man die ja auch entzogen. Und es gibt auch viele Angehörige, die Vollmachten besitzen, um genau diese Prozesse zu tun im Sinne des Betreffenden. Und mit Sicherheit wird es den ein oder anderen Fall geben, der da unter dem Radar durchgeht und das nicht so ist, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, dass wir diese Gruppen ganz gut abgedeckt haben.
Es gibt Millionen von Alzheimer oder zumindest sehr, sehr vergesslich gewordenen Menschen im Alter, denen man das Wahlrecht nicht jetzt pauschal aberkennt. Es gibt, wir haben aber sogar, also auch 2 Millionen Analphabeten in Deutschland im Erwachsenenalter. Da wird natürlich auch nicht im Einzelfall geguckt, bist du in der Lage, jetzt das Wahlsystem erklären zu können oder kennst du den Namen des Bundespräsidenten oder die Spitzenkandidaten der Parteien würden sehr viele wahrscheinlich nicht kennen. Trotzdem macht hier niemand den Wahltest. Und gerade deswegen ist es doch ziemlich ungerecht, bei den Jüngeren so pauschal diese hohen Kriterien an Fähigkeiten anzulegen.
Und da sind wir eigentlich nochmal an dem Punkt, wo wir am Anfang waren. Es geht um Aufklärung und um politische Bildung. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn das Wahlalter 16 auf 16 herabgesetzt würde, für jede Wahl, dass genau diese Bildungsangebote in Schulen nochmal intensiver auf dem Lehrplan stünden. Aber ich gerade, ne, bleiben wir mal im Saarland, ich lasse das DFG jetzt mal außen vor, ist ja doch etwas eine elitärere Schule und das Bildungsniveau etwas höher. Aber wenn ich da jetzt an eine Gemeinschaftsschule, ganz durchschnittlich hier in Saarbrücken, da sieht man ja schon, dass die ganz durchschnittlichen Schulen total überfordert sind. Man sieht es in PISA-Studien, Bildung in Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Und wenn Sie jetzt noch dieses Thema aufgebürgt bekämen, dann sehe ich einfach schwarz, bin ich ganz ehrlich.
Ja, dass die schwarz sehen als CDU.
Ja, nee, vielleicht sollte ich es korrigieren, dann erleben wir unser blaues Wunder oder unser grünes Wunder.
Also Sie würden aber jetzt sagen, ich meine, Max und Julian sind ja, glaube ich, beide auch 16, die beiden sind noch nicht fähig zum Wählen.
Also bei denen würde ich jetzt eine Ausnahme machen. Also,
aber okay, dann sind wir doch genau bei meinem Modell, nämlich dieses Wahlrecht durch Eintragung.
Also nein, ich sage nicht eine Ausnahme gesetzlich, sondern den zwei würde ich zutrauen, dass sie genau das könnten, politisch abschätzen, was diese Stimme an Konsequenz mit sich bringen würde. Aber ich würde es wahrscheinlich 60-80% Schülerinnen und Schüler, die in dem Alter sind, eben tatsächlich noch nicht so zutrauen, weil die wahrscheinlich mehr Jungs und Mädels und Kino und was auch immer im Kopf haben, als für was genau steht welche Partei und was für Konsequenzen hat das.
Aber wir haben ja keine Wahlpflicht. Wir wollen ja auch keine. Da sind wir uns ja einig. Das heißt, wir haben immer mal wieder Wahlbeteiligungsraten auch von unter 50%, auch bei den über 18-Jährigen. Was ist so schlimm daran, wenn jetzt von den 17-Jährigen eben auch nur ein Teil zur Wahl geht? Eben nur die 30-40%, die sich informiert genug fühlen, die sich das zutrauen und die auch dieses politische Interesse haben. Es ist ja keine Pflicht, in Deutschland zur Wahl zu gehen. Und wenn jemand jetzt sagt, er interessiert sich einfach nicht für Politik, er interessiert sich mehr für Sport oder für Autos oder für irgendwas anderes, für Mode, dann ist das ja auch legitim.
Absolut. Aber ich glaube halt, dass eben nicht nur die 30-40% gehen würden, die sich interessieren, sondern das sind auch mit Sicherheit ein ganz großer Teil wird dabei sein, der sagt, oh cool, ich darf's, ich werde es tun. Aber ich werde mich nicht dahinsetzen und mich mit den einzelnen Parteien auseinandersetzen, geschweige denn mal ein Wahl-O-Mat machen oder.
Aber gerade wenn es doch in die Schulzeit fällt. Ich meine, wir haben in der Schule keine Bildungsangebote, wir haben einfach Schulpflicht. Das heißt, die Lehrer würden das automatisch mit den Kindern dann machen. Anders als wenn das Wahlalter eben 18 ist. Oder?
Ja, die Lehrer haben auch die Pflicht, den Kindern Mathe beizubringen und gehen sie mal auf die Straße und lassen einen Dreisatz rechnen. Das geht nicht. Die Hälfte der Kinder kriegt das nicht hin. Und ich bin auch davon überzeugt, selbst wenn man das in den Lehrplan aufnehmen würde, würden sich die betreffenden Schülerinnen und Schüler vielleicht eher einen Gag draus machen und irgendwas aus Protest wählen, als dann tatsächlich interessierte Schülerinnen und Schüler, die tatsächlich Interesse an der Politik haben und sich intensiv damit auseinandersetzen.
Also ich glaube weiterhin, dass durch das Hineinziehen des Erstwahlalters in das Schulpflichtige, also in den Teil des Lebens, wo man in die Schule gehen muss, dass mehr Leute zum Beispiel Wahlprogramme lesen würden als im Moment. Wer guckt denn im Moment wirklich in seiner Freizeit noch die Wahlprogramme der Parteien durch? Wenn das allerdings zwischen 11 und 12 morgens im Sozialkundeunterricht gemacht werden muss, dann ist zumindest da, also einfach auch das Faktenwissen erstmal höher, unabhängig jetzt von der Meinung.
Also fassen wir mal kurz zusammen. Wir merken ja, wenn man das Wahlalter herabsetzt, egal in welcher Form, braucht es mehr politische Bildung. Jetzt war die Frage der Umsetzbarkeit. Da stelle ich mir jetzt auch die Frage bei der Umsetzbarkeit bei einem Wahlregister oder bei Wahlrecht auf Eintragung. Läuft man da nicht Gefahr, dass manche Kinder eben auch durch diese Beeinflussbarkeit, die ja im jüngeren Alter auch einfach mal da ist, weil zum Beispiel, keine Ahnung, TikTok oder so, das ist ja sehr gängiges Phänomen, durch auch die Unterbelichtung von Themen, einfach kurzes Ansprechen, dass dann die Kinder nicht diese Meinungsbildung richtig entwickeln können. Und läuft man nicht Gefahr, dass manche Kinder es dann einfach mal so aus Spaß machen würden?
Also da fehlen vielleicht auch ein bisschen jetzt die empirischen Daten. Man könnte jetzt tatsächlich mal gucken, ist der TikTok-Konsum von 18-Jährigen irgendwie niedriger als von 17-Jährigen? Ist die Beeinflussung von TikTok bei 17-Jährigen größer? Prinzipiell gibt es halt schon natürlich vielleicht eher Jugendthemen, Digitalisierung, flächendeckendes Internet, vielleicht auch eben Klimaschutz, was junge Menschen mehr interessiert oder länger auch betrifft als die heute ältere Generation. Aber das finde ich auch gerade legitim.
Fabian, werden deiner Meinung nach in der Politik Jugendliche und die Interessen von Jugendlichen aktuell, so wie es jetzt ist, mit der Situation des Wahlrechts, werden die Interessen von Jugendlichen genug gesehen?
Also ich bin davon überzeugt, dass die Interessen der Jugendlichen in der Politik gesehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das Wahlalter gesenkt werden würde, zumindest mal nochmal ein bisschen mehr Fokus auf die Themen gelegt wird, die Jugendlichen betreffen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Autofahren ab 16. Das ist ja mega cool, ne? Wenn du warten musstest bis 18 und hin und her und tralala. Wenn man sowas als Partei ins Programm schreiben würde, ich sag mal, die fiktive Partei, die Saarlandpartei, ist für Autofahren im Saarland ab 16 allein, ohne Mutti und Papi nebendran. Und ja, das sind einfach Themen, wenn die dann von 16-Jährigen gewählt werden können, da stelle ich mir durchaus die Chance vor, dass dieses Thema dann besonders viel bei euren Altersgruppen zieht und dann auch zu einem gewissen Wahlergebnis führt. Im Umkehrschluss denke ich aber auch, dass die Volksparteien hier im Saarland auch viel Wert auf die Bedürfnisse der Jugend legen und da viel tun.
Ich hatte da jetzt tatsächlich weniger ans Autofahren gedacht als zum Beispiel an den Klimawandel. Ja. Da hatten wir gerade zum Beispiel in den letzten Jahren durch Fridays for Future eben das Phänomen, dass sich immer mehr junge Menschen Sorgen machen um den Zustand der Erde und dass sie deshalb auf Demonstrationen gehen. Und da konnte man ja schon auch sehen, dass die jungen Menschen sich nicht ausreichend gesehen fühlen durch die Politik. Und wenn jetzt dieses Wahlrecht abgesenkt würde, dann bestünde doch eher die Möglichkeit, dass die Politikerinnen und Politiker eben die Anliegen von jungen Menschen doch berücksichtigen müssen.
Ja, ich denke, Klimaschutz ist ein sehr gutes Beispiel für eine unterschiedliche Interessenslage von heute 80-Jährigen und heute 16-Jährigen, weil die beiden Gruppen eben sehr viele Unterschiede, also unterschiedlich lange davon betroffen sein werden von diesem Problem.
Jörg, jetzt mal angenommen, das Modell des politischen Wahlrechts durch Eintragung wird jetzt umgesetzt und ist jetzt zum Beispiel bei der Europawahl jetzt der Standard. Erstens, wie umsetzbar wäre das im heutigen europäischen Vergleich? Und zweitens, wie würde sich dadurch einfach die Politik in Europa oder die Politik generell verändern? Dadurch, dass eben auch Kinder, ich weiß nicht, du hast gesagt, Kleinkinder und Kinder dürfen und jüngere Kinder dürfen nicht wählen, jetzt mal angenommen, und Elfjährige dürften wählen. Wie würde sich dann einfach die Politik generell verändern?
Ja, also zur ersten Frage, verwaltungstechnisch wäre das einfach umsetzbar. Wir haben jetzt in Deutschland nicht so eine Tradition mit Wählerverzeichnissen, Wählerregistern, andere europäische Länder aber schon. Und es wäre auch überhaupt kein Problem, eben so ein Register zu schaffen für alle also inzwischen haben wir ja 16, also für alle unter 16-Jährigen bei Europawahlen. Das wäre jetzt erstmal kein verwaltungstechnisches Problem. Was würde sich dann ändern? Wahrscheinlich gar nicht so viel. Also ich denke, von den 16-Jährigen und 17-Jährigen werden längst nicht alle wählen wollen und nicht alle zur Wahl gehen. Das wird bei den 15-Jährigen dann nicht so viel anders sein. Da werden es dann halt vielleicht 40% oder 30% sein. Und vielleicht von den 14-Jährigen nochmal 20%. Das wird jetzt nicht komplett das Land umkrempeln. Insofern sind da auch irgendwelche ganz großen Sorgen, glaube ich, unbegründet. Es würde einfach nur zeigen, man braucht dieses Argument, es muss eine Grenze geben. Man braucht das Argument nicht. Es würde dann keine feste Grenze geben, sondern der Wahlwille wäre das Entscheidende. Und alle, die eben das den Wunsch haben zu wählen, genauso wie sie auch andere Grundrechte unabhängig vom Alter dann ausüben dürfen, wenn sie wollen, also zum Beispiel demonstrieren oder eben Podcast machen oder was auch immer, die würden es dann dürfen. Aber Europa würde dadurch nicht zugrunde gehen.
Ich glaube, die Parteienwelt würde sich dahingehend verändern, dass es nochmal weiter zu einer Zersplitterung der Parteienlandschaft käme, weil einfach ein ganz anderes Interessenfeld nunmehr intensiver auf dem Markt ist, mehr oder weniger. Und wir sehen ja jetzt schon, wie schwierig es ist, überhaupt noch regierungsfähige Mehrheiten zu bilden. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, noch mehr Parteien hätten, die in dieses Kerbholz schlagen würden, gerade für das Thema Jugend und Co., die ja dann auch gewählt werden, zwar nicht mit riesigen Prozentsätzen, aber die mit Sicherheit kriegen die Stimmen, würde das einfach dazu führen, dass es nochmal viel mehr Parteien auf dem Markt gibt und das dann letztendlich einfach nahezu unmöglich wird.
Da nochmal direkt einsetzen. Also dafür gibt es noch nicht die geringsten Anzeichen. Wir haben jetzt viele hunderttausend, wenn nicht Millionen junge Deutsche erstmalig als Erstwähler bei den nächsten Europawahlen mit dabei. Aber es gibt überhaupt keine Zersplitterung der Parteienlandschaft.
Ja, natürlich, die ist doch jetzt schon da. Also es ist ja losgelöst. Früher gab es CDU, SPD.
Ja gut, aber bei der letzten Europawahl gab es ja das Wahlalter noch nicht 16, sondern 18. Und da gab es doch nicht mehr oder weniger Parteien als bei dieser Europawahl.
Mein ganz persönliches subjektives, meine subjektive Meinung, was das Thema betrifft.
Nee, aber es muss ja irgendwelche empirischen oder Indizien geben für diese Meinung.
Ja, ganz klar, weil es mehr Leute gibt, die wählen mit mehr verschiedenen Interessen. Ich meine, ein 14-Jähriger hat doch ganz andere Interessen als ein 18-Jähriger oder als ein 50-Jähriger. Natürlich wird es da neue Interessen geben, natürlich wird es neue Parteien geben, die genau die Interessen dieser Generation vertreten werden. Und das führt zwangsläufig dazu, dass es mehr Parteien gibt.
Ganz sicher nicht. Wir haben doch 2019 bei der letzten Europawahl das Wahlalter 18 gehabt. Wir hatten bei der, gut, die 5%-Hürde gilt ja in Europa nicht mehr, aber wir hatten bei den Parteien, die jetzt ja maßgebliche Stimmenanteile bekommen haben, ja die großen, also eben CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke. So. Und genau diese Parteien werden auch bei der Bundestagswahl 2024 die meisten Stimmen bekommen. Da gibt es keine fünf neuen Parteien, da gibt es keine Zersplitterung.
Ja, die werden mit Sicherheit da sein, aber es wird mit Sicherheit auch nochmal neue geben, wenn es dieses Modell geben würde. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Parteien geben wird, die genau in dieses Kerbholz schlagen werden. Wir konzentrieren uns auf die Interessen der extrem jungen Menschen, die wählen dürfen. Bin ich fest von überzeugt.
Aber du erkennst schon an, dass es eben jetzt schon diese Absenkung auf 16 gegeben hat, Vergangenheit, und dass es keine neue Parteigründung deswegen gab.
Nein, es geht ja auch darum, wenn es nach diesem Modell gehen würde, das du vorhin beschrieben hast.
Ja, aber da kämen doch viel weniger neue dazu, als zwischen 2019 und 2024 schon in der Vergangenheit hinzugekommen
sind. Das sind ja Annahmen.
Nein, da können wir doch einfach in die Wählerstatistik schauen, wie viele Menschen sind jetzt erstmalig wahlberechtigt, sagen wir mal jetzt die 16, 17-Jährigen, wie groß sind diese Jahrgänge? Und dann können wir gucken, wie viele würden jetzt noch irgendwie bei 15- oder 14-Jährigen mit hinzukommen. Da wäre aber der erste Batzen der größere.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich bin dennoch davon überzeugt, dass weil das immer weiter auseinander divergiert, dass Interessen von 14-Jährigen einfach andere sind als Interessen von ab 16-Jährigen. Und diese Lücke wird irgendwann auf dem Markt geschlossen.
Wir merken also, es bleibt generell ein sehr kontroverses und auch sehr diskussionswürdiges Thema, das auch noch viel Diskussionen bietet. Allerdings müssen wir langsam, glaube ich, zum Ende kommen, was die Zeit angeht. Deshalb bedanken wir uns recht herzlich bei euch beiden. Einmal bei dir, Jörg, und auch bei dir. Und schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare unter diese Folge und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Es war eine sehr, sehr interessante Runde mit vielen, vielen Argumenten, die ganz unterschiedliche Standpunkte sehr gut illustrieren, finde ich. Vielleicht noch als Abschluss, bevor wir auch auf die nächste Folge hinweisen, die wir auch bald veröffentlichen werden. Was sind eure Wünsche in Bezug auf das Engagement von jungen Menschen in der Politik? Erstmal bei dir, Fabian.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Meine Wünsche an die jungen Menschen wäre, dass sie sich einfach politisch engagieren sollen. Jeder, der mal bei einer Jugendorganisation war und diese Gemeinschaft erlebt hat, ist meistens positiv davon überrascht. Und ich sage auch nicht, werdet Mitglied der Jungen Union oder werdet Mitglied der Jusos oder der Grünen Jugend oder was auch immer. Macht euch eure Meinung und schnuppert dann mal bei der Jugendorganisation rein, die euch am nächsten liegt, weil ich denke, politisch aktiv zu werden, ist eine tolle Sache. Und ansonsten könnten wir auch, wenn wir alle einer Meinung sind, überhaupt nicht diskutieren, da wird es auch keinen Spaß machen.
Jörg?
Ja, das geht in die gleiche Richtung. Ich denke auch, Demokratie lebt vom Mitmachen und sie ist dann besonders gefährdet, wenn viele abseits stehen und Demokratie eben nur noch konsumieren wollen und sozusagen ja Politik für ein rein schmutziges Geschäft halten, von dem man die Finger lassen sollte, weil dann machen es die Falschen. Wir brauchen tatsächlich eine breite Partizipation. Wir brauchen junge Menschen, die sich aktiv engagieren. Dann wird auch nicht nur über junge Menschen gesprochen, dann wird auch von jungen Menschen gesprochen.
Vielen Dank für diese Runde und Max hat es schon erwähnt, ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben unter diesem Podcast und darüber hinaus auch sehr gerne den Podcast abonnieren, damit ihr keine Folgen dann mehr verpasst, wenn die nächsten verfügbar sind und es sind noch viele weitere interessante Themen, die darauf wartet, ausdiskutiert zu werden.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, lass mal diskutieren, lass mal weitere Themen ansprechen. Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion von Go4Marketing im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes.